So, moin moin. Frohes neues Jahr. Hallo? Ist jemand da? Ist jemand im Haus? Ja! Darf ich dir deinen Aktenordner hier übergeben?
Oh ja.
Dankeschön, Dankeschön. So, und? Geht's euch gut? Habt ihr gut gefeiert? Ja, zwei Leute haben gut gefeiert. Gut, okay. Ja, wir haben auch gefeiert. Wir waren mit Familie im Erzgebirge und haben da eine tolle Zeit gehabt. War sehr schön. War leider nicht ganz so viel Schnee wie normal sonst dort üblich, aber vielleicht auch ganz gut so, ne? Das heißt, am letzten Tag, als wir abgefahren sind, dann ging es richtig los mit dem Schnee. So heftig, dass ich gedacht habe, oh, ob wir hier von dem Berg nochmal runterkommen. War echt kritisch. Aber alles gut gegangen, wir haben eine tolle Zeit gehabt. Und ich habe gehört, dass ihr auch hier letzten Sonntag eine tolle Zeit hattet. So, großartig. Freue mich. Neues Jahr liegt vor uns. Und 2019. Es ist ja immer wieder interessant, wie Leute das so begehen oder erleben. Mit einem habe ich gesprochen, ja, das ist jetzt eine neue Zahl, also ich fühle mich jetzt nicht anders als noch 2018. Klar, man kann das jetzt einfach so als einen Alltagspunkt an sich vorübergehen lassen. Man kann es aber auch bewusst gestalten. Und ich glaube, dass du mehr davon hast, wenn du es ganz bewusst gestaltest für dich. Wenn du bewusst einen Abschluss gestaltest aus dem alten Jahr, sagst, so, hier, das und das und das war alles in meinem Leben, das war gut, das war vielleicht herausfordernd, hier gibt es so ein paar Punkte, da möchte ich gerne Veränderung, da möchte ich was Neues erleben, da möchte ich vielleicht drüber hinaus wachsen, mal so wirklich Resümee ziehen und auch gute Entscheidungen treffen für das neue Jahr. Entscheidungen sind sehr wichtig für unser Leben. Entscheidungen sind wie Weichen, die wir stellen. Und oftmals beklagen wir uns über Umstände, Dinge, die in unserem Leben vielleicht nicht so toll gelaufen sind. Und allzu oft sind diese Dinge letztendlich auch Produkte von Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ja, vielleicht nicht immer, aber ganz oft. Und wir ist uns gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass wir wirklich klare, bewusste Entscheidungen treffen. Ja, ich habe mal wieder so eine Statistik gelesen, da heißt es, dass 40% der Leute circa sich Neujahrsvorsätze, gute Vorsätze für das neue Jahr vornehmen. Das merkt man dann besonders, wenn man die Werbung betrachtet. Ja, die ist wieder voll mit Werbung für Fitness. Und die Fitnesscenter haben dann auch wieder so ihren Boom. Ja, endlich mal wieder ein haufenweise Anmeldungen, weil die Leute sich jetzt doch vornehmen, endlich mal mehr Sport zu machen. Aber die Untersuchung sagt auch, bei mehr als 50 bis 90% der Leute, die sich gute Vorsätze fürs neue Jahr nehmen, funktioniert es nicht. Woran liegt das? Gute Frage. Lohnt sich tatsächlich mal drüber nachzudenken. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie fokussiert ich an so ein Thema drangehe. Denn wenn ich mir einfach nur aus so einem schlechten Gewissen heraus, wo ich denke, oh ja, ich müsste ja mal abnehmen. Ja, müsste ich auch. Aber ich müsste mal und dann aus diesem ich müsste mal mir so ein Ziel setze, so, jetzt will ich abnehmen, das hat in der Regel keine Kraft. Was hat Kraft? Gehe ich später nochmal drauf ein. Aber zunächst mal möchte ich uns einladen, der Prophet Jeremia sagt, jeden Morgen ist deine Gnade wieder neu für mich da. Und einfach mal auch ankommen, zu sagen, ja, es ist ein neues Jahr, mit neuen Chancen, mit neuen Möglichkeiten. Deine Gnade ist wieder neu für mich da, eine frische Portion der Gnade Gottes. Und das bewusst auch annehmen, bewusst empfangen. Ja, da ist eine neue Gnade für ein neues Jahr. Neue Möglichkeiten, neuer Start. Und dann aus dem heraus, aus dem Ankommen heraus, in diesem neuen Jahr sich zu überlegen, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Nicht einfach nur sich treiben zu lassen vom Alltag, von den Verpflichtungen, von den Aufgaben, so nach dem Motto, es muss ja, ne? Wenn ich Leute dann frage manchmal so, und, wie geht's dir? Naja, muss ja. Finde ich immer prickelnd, diese Antwort. Muss ja. Das sagt viel aus. Es drückt viel aus von einem Lebensgefühl. Es drückt viel aus von einem Lebensstil. Ich muss ja, ich fühle mich getrieben, ich muss halt. Na? Dabei ist es dein Leben und es ist kostbar, es ist wertvoll. Es ist was Außergewöhnliches. Und es will als was Außergewöhnliches entdeckt werden, dein Leben. Und es will, auch wie etwas Außergewöhnliches behandelt werden. Wie gehe ich damit um mit meinem Leben? Ich möchte uns einladen, heute einfach anzukommen in diesem Jahr, in diesem Gedanken, Gott ist gut. Und ich bin überzeugt, dass der etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag es auch zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Ich glaube, wir als Gemeinde, als Kirche haben wir einige Dinge im letzten Jahr erlebt, einige Aufbrüche, einige Veränderungen erlebt, einzelne Personen. Ihr habt es hier und da gehört, vielleicht auch letzte Woche schon mitbekommen. Und ich möchte uns einfach ermutigen in diesem Gedanken, Gott hat ein gutes Werk begonnen in unserem Leben und er selbst ist beschäftigt damit, auch dieses Werk zum Ziel zu führen, es zu vollenden. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, da werden wir ermutigt, da heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und genau genommen müsste man übersetzen, den Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens. In diesem griechischen Wort steckt das Wort zielig drin. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, zielig. Ja? Er ist der Anfänger und der zum Zielbringer des Glaubens. Und ich möchte uns einfach einladen, darin mal anzukommen, wieder neu anzukommen. Vielleicht für dich zum ersten Mal darin ankommen. Vielleicht für dich zum wiederholten Mal ankommen da drin in diesem Gedanken. Und da sich richtig da hinein entspannen zu wissen, danke Gott, du hast ein Werk in mir. Und ich kann da drin ruhen. Ein Grund, warum viele gute Vorsätze und Ziele nicht funktionieren sind, ist, weil sie aus einer oberflächlichen Kraft heraus sich vorgenommen werden. Und wenn ich aber ankomme erstmal in diesem Punkt, okay, ich bin da, dann gibt mir das erstmal eine andere Voraussetzung, eine andere Perspektive. Und ich möchte drei Punkte uns mitgeben heute Morgen. Wie geht das mit diesem Ankommen? Ankommen in diesem Werk, da drin, in dieser Realität, dass Jesus ein Werk in dir begonnen hat und dass er dieses Werk auch zu seinem Ziel weiterführt. Das erste ist, sich einlassen. Sich einlassen auf diese Liebe, diese gigantische, unvorstellbar große Liebe. In Matthäus Kapitel 11, da lädt Jesus Menschen ein und er sagt, komm her zu mir, die ihr müde seid vom Lastentragen. Ich will euch erfrischen. Das ist so eine Einladung zum Ankommen. Ankommen bei Jesus. Bei den meisten Leuten ist eigentlich, wenn wir heute so diese Bibelstelle lesen in Matthäus 11. Wenn wir heute so diese Bibelstelle lesen, ist uns oft gar nicht bewusst, wie revolutionär das eigentlich ist, was Jesus dort den Menschen gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, kommt her zu mir, ich will euch erfrischen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt von mir. Warum ist das so revolutionär? Weil für die Juden in der Zeit Jesu und eigentlich auch für viele, besonders auch heute noch, ist das Gesetz der Maßstab, an dem man sich ausrichtet. Und Jesus hat hier etwas auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, okay, das Leben nach dem Gesetz ist ein Weg, wie ihr leben könnt, aber jetzt lade ich euch ein, kommt zu mir. Vielleicht kennst du das. Du nimmst dir etwas Gutes vor, gute Vorsätze. Du willst das Gute und das Richtige tun und ich gehe davon aus, jeder Mensch hat in sich dieses Verlangen. Ich will eigentlich das Gute tun. Ich will eigentlich das Richtige tun. Aber manchmal kann man daran auch müde werden. Müde werden daran, boah, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Boah, jetzt habe ich mir vorgenommen, weniger zu essen und habe doch wieder reingehauen. Ich konnte nicht widerstehen, als der ganze Zuckerkram da stand. Ja, vielleicht hast du dir vorgenommen, mal weniger Fleisch zu essen. Und dann siehst du das und riechst das und dann wird was getriggert in dir und bäm, ist der gute Vorsatz dahin. So, man kann davon müde werden, wenn man immer wieder sich etwas vornimmt. Vielleicht, es gibt ja ernsthaftere Themen in unserem Leben, wo du merkst, hier muss ich unbedingt was verändern. Und du versuchst es und du versuchst es immer wieder neu und du merkst, du scheiterst immer wieder neu. Vielleicht bist du ein bisschen vorangekommen, aber doch irgendwie so richtig den Durchbruch hast du nicht erlebt. Und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr vom Lastentragen müde seid, dann meint er so ein Stück weit dieses müde geworden von diesem Versuchen, immer wieder neuen Versuchen, das Gute und das Richtige zu tun und darin gescheitert zu sein und es nicht geschafft zu haben. Egal, wovon wir müde werden, Enttäuschungen machen uns müde. Wenn wir Dinge versuchen zu erreichen, Ziele, wie gesagt, gute Vorsätze und sie dann immer wieder nicht erreichen, kann müde machen. Und die Einladung von Jesus ist, komm her zu mir. Und das Erste, was es braucht, ist, diese Einladung anzunehmen, sich darauf einzulassen, zu sagen, ja Gott, ich komme. Und dann sagt er, kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch. Was? Jetzt mal ganz stark vereinfacht, nichts anderes bedeutet als komm in eine konkrete, enge Beziehung mit mir. Das bedeutet das. Du und ich und du, wir wollen gemeinsam diesen Weg deines Lebens gehen. Und lern von mir. Und jetzt kommt die Besonderheit. Er sagt, lern von mir, denn ich weiß alles besser für dich. Nein, sagt er nicht. Er sagt, lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wow, der Schöpfer des Universums, der, von dem die Bibel sagt, alles ist durch ihn geschaffen worden und für ihn geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm, besteht durch ihn. Der kommt zu mir, zu dir und mir und sagt, lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also wenn das nicht mindblowing ist, wenn das nicht alles sprengt, was an religiösen Vorstellungen da so im Raum rumwabert, dann weiß ich nicht. Das ist revolutionär. Ich möchte das ergänzen mit so ein paar Aussagen von dem Psalmisten. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 34, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Ja, Psalm 34, Vers 9 ist das. Erfahrt es selbst mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Ankommen, sich einlassen darauf, dass Gott gütig ist. Sieh, das nur zu hören alleine, das entfaltet noch nicht wirklich Kraft in deinem Leben. Wenn du das hörst und annimmst und verstehst und jetzt dir Zeit nimmst und sagst, okay Gott, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Liebe. Und einfach mal dich in einer stillen Zeit darauf einlässt, darauf ausrichtest und das in dir aufnimmst, es wie so ein trockener Schwamm aufsaugst, dass dein Herz getränkt wird davon. Und so lange wirklich, bis du spürst, boah, da ist eine Kraft drin. Was der Psalmist hier schreibt, ist eine Erfahrung. Er sagt, schmeckt es doch selbst, wie das Gott gut ist. Das ist eine Erfahrung, die tief geht. Das ist nicht einfach nur ein netter Bibelvers, den ich irgendwo poste. Das ist nicht einfach nur ein theologisches Konzept, was ich glaube. Das ist eine tiefe Erfahrung, die das Leben verändert, schmeckt, seht. Derselbe Psalmist David schreibt im Psalm 23 am Schluss, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage in meinem Leben. Das ist ein Hammer. Güte. Ich habe mir mal die Worte noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Güte. Das meint, dieses hebräische Wort hat eigentlich einen ziemlich großen Bedeutungsspektrum. Ja? Es bedeutet froh sein, Fröhlichkeit, Freude. Es bedeutet ja, von Herzen Gutes wollen, gute Absichten haben. Das Wort Gnade ist das hebräische Wort Hesed. Hesed ist ein faszinierendes Wort, es ist ein ganz wichtiges Wort im Alten Testament, was immer wieder auftaucht. Es bedeutet, dass Gott dir persönlich zugewandt ist, mit dieser Absicht und mit dieser Bereitschaft aktiv zu werden, dich zu segnen, dir Gutes zu tun. Und dann heißt es weiter, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und auch das ist wieder interessant, weil eigentlich müsste man schreiben, sie verfolgen dich. Die Güte und die Gnade Gottes, sie verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Jeden Augenblick deines Lebens. Jetzt in diesem Augenblick, aber auch dann, wenn du schlecht drauf bist. Vielleicht am Montagmorgen. Wenn du zur Arbeit musst. Auf jeden Fall sich darauf einlassen, das zu spüren, das zu schmecken, das zu erleben. Ja, dein Herz damit zu füllen, Zeit zu verbringen, darüber nachzudenken, sich einlassen. Nach dem sich einlassen geht es darum, vielleicht Dinge loszulassen. Erfahrungen, die ich gemacht habe, negative Erfahrungen, Enttäuschungen, Ärger, das merkt man vielleicht nicht immer so, aber es gibt manchmal Situationen in deinem Alltag, wo du merkst, da wird was getriggert. Leute, die etwas erzählen vielleicht, was sie erlebt haben und du denkst, boah, wie lange habe ich mich jetzt schon danach ausgestreckt? Loslassen heißt auch wirklich manchmal, diese Überzeugungen, ich müsste dies und ich müsste jenes tun, einfach loszulassen. Loslassen heißt auch vergeben. Wenn du das Gefühl hast, dir ist Unrecht getan worden, an dir ist Verrat geschehen oder Leute haben dich unfair behandelt. Loslassen heißt vergeben, freilassen. Und nach dem Loslassen, Freilassen, wo ich jetzt natürlich noch sehr viel mehr dazu sagen könnte, aber ich möchte zurückkehren zum Kernthema. Gott hat ein gutes Werk in dir und er wird es Tag für Tag, jeden einzelnen Tag dieses Lebens, dieses neuen Jahres, zu seinem Ziel hinführen. Und letztendlich geht es um Vertrauen. Sich einlassen, loslassen, hat was mit Vertrauen zu tun. Ich lese euch noch mal ein paar Sätze vor. Psalm 36, Abvers 8. Wie kostbar, Gott, ist deine Gnade. Und Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Wow. Und aus dem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Aus dem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Wieder so ein tolles Bild von einer tiefen Erfahrung, die mein Herz verändert, die mich freisetzt, die mir Kraft gibt. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel deutlich machen von einem Leben, nämlich von Josef. Der ein oder andere kennt die Geschichte von Josef. Josef, wenn man so diese Familiengeschichte von Josef betrachtet, so aus heutiger Sicht und vielleicht so aus einer, ich sag mal ruhig, psychologischen Sicht, da denkst du, boah, was war das für eine chaotische Familie. Ja, der Vater hatte ja nicht nur eine Frau, der hatte ja zwei und mit denen hat er mehrere Kinder gezeugt. Dazu kamen dann noch so ein paar Nebenfrauen, die Sklavinnen der Frauen. Und da war einiges an Gerangel, auch an so diese, wie soll man das nennen, ne? So Neid und Feindschaft und Wettstreit auch gegenüber die beiden Frauen, die Lea und die Rahel. Meine Güte, da war was los. Also, als ich mir die Tage die Geschichte nochmal so angeschaut habe, habe ich gedacht, meine Güte, was eine Familie. Was für eine chaotische Familie. Meine Güte. Und immer wieder, der gute Mann, der musste immer wieder ran. Ne? Also noch ein Kind und noch ein Kind und auf einmal waren es 12. Tja, mein lieber Mann. Auf jeden Fall, das ist die Familie, aus der Josef kommt. Oder kam. Und Josef war lange Zeit der Jüngste. Es kam dann später nochmal ein Nachzügler, der Benjamin. Aber Josef war lange Zeit eben der Jüngste. Und Josef war offensichtlich ein Träumer. Er träumte Großes für sein Leben. Und diese Träume, die hat er auch bereitwillig und werbend kundgetan. So kundgetan, dass seine Brüder ganz schön sauer mit ihm waren, seine ganzen Geschwister. Und das führte dann dazu, dass sie irgendwann gedacht haben, den müssen wir loswerden. Also haben sie ihn, erst wollten sie ihn töten, dann haben sie sich eines Besseren besonnen und haben ihn einfach nur verkauft. An eine Sklavenkawanne. Und als er dann nach Ägypten kam, war er Diener bei jemandem, ist dort aufgestiegen, Potiphar. Und wieder erlebt er so eine Situation, wo er Verrat erlebt, wo er das Gute tun will, aber dafür quasi bestraft wird und er landet im Knast. Und das ist schon eine harte Geschichte. Ja, wenn du das so erlebst, du wirst so verkauft, dann, weil du eigentlich das Gute und das Richtige tun willst, dann landest du dafür im Knast. Das fühlt sich nicht gut an. Und dann im Knast, nachdem er sich so einige Zeit besonnen hat, hat er wieder Leuten geholfen, dass sie aus dem Knast rauskommen und hat gesagt, Leute, wenn ihr dann draußen seid, bitte denkt an mich, dass ich auch wieder rauskomme. Aber die haben ihn vergessen. Also schmort er noch länger im Knast. Das war nicht lustig, diese ganze Geschichte, die er da erlebt hat. Das war sehr schmerzhaft, sehr schwierig. Die Geschichte endet positiv, aber warum und wie ist es dazu gekommen? Und dieser Vers aus 1. Buch Mose, Kapitel 41, 51, gibt uns Aufschluss darüber. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühe und das Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef gab seinem Erstgeborenen den Namen Manasse. Und Manasse hat eine Bedeutung, das Wort. Das Wort Manasse bedeutet, der mich vergessen lässt. Und da drin steckt ein Prinzip. Ich gehe gleich darauf ein. Der zweite Sohn hieß Ephraim. Und Ephraim heißt fruchtbar, der mich fruchtbar sein lässt. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht inmitten dem Land meines Elends. Da drin steckt ein Prinzip. Erst kommt Manasse, dann kommt Ephraim. Was heißt das? Bevor Ephraim kommt, bevor Frucht kommen kann in meinem Leben, bevor die Frucht kommen konnte im Leben von Josef, musste er erst die Phase, die Manasse-Phase, ich nenne es mal so, durchleben. In dieser Manasse-Phase erlebte Josef Heilung. Er erlebte Befreiung. Er gab dem Sohn den Namen Manasse, weil sein Herz frei wurde von diesem Schmerz der Vergangenheit. Er hat mich vergessen lassen, alle Mühe, allen Schmerz und das ganze Haus meines Vaters. Mit anderen Worten, Josef ist frei geworden von der Last seiner Vergangenheit. Und das geschieht, wenn du dich auf Jesus einlässt. Jesus führt dich durch einen Prozess hindurch, wo du lernst, Dinge loszulassen. In dem Maß, wie du lernst, dich einzulassen auf ihn, auf sein Wort, auf seine Wahrheit, in dem Maß empfängst du Heilung und Veränderung und erlebst Befreiung von der Last der Vergangenheit. Du kannst die Dinge, die so schmerzhaft waren in der Vergangenheit, anschauen und sagen, ja, das war gewesen und es war nicht schön, aber es hat seinen Schrecken verloren. Es schmerzt nicht mehr. Es zieht dich nicht mehr runter. Es produziert keine negative Energie mehr in deinem Herzen. Es raubt dir nicht mehr die Kraft, sondern dein Herz kann es angucken und sagen, ja, es ist Vergangenheit. Aber jetzt ist mein Herz frei davon. Manasse Segen. Und Gott möchte dir den Manasse Segen geben, dass du frei wirst von Dingen, die dich schmerzen in deinem Herzen, in deinem Leben. Dinge, die dich blockieren, die dich emotional zurückhalten. Manchmal sind es auch gar nicht immer so die großen Schmerzthemen. Manchmal sind es Dinge, die sich verfestigt haben, Überzeugungen, die mich blockieren, die mich einengen, die mich nicht wirklich aufleben lassen, frei sein lassen. Lass dich drauf ein, lass los, empfange den Manasse-Segen. Und dann kommt der Segen der Fruchtbarkeit. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass wir ein Jahr der Fruchtbarkeit vor uns haben als Kirche. Wir haben im vergangenen Jahr einiges an Aufbrüchen und Veränderungen erlebt. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Zeit war, und ich habe es auch für mich so erlebt, wo Dinge abgefallen sind, wo Lasten der Vergangenheit losgelassen werden konnten. Enttäuschungen, Bitterkeiten, neue Hoffnung geschöpft werden konnte. Und ich glaube daran, dass wir eine Zeit der Fruchtbarkeit vor uns haben. Fruchtbarkeit, Frucht, schönste Text in der Bibel im Neuen Testament ist Johannes Kapitel 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Und wir sind ja hier in einem Weingebiet und daher echt bevorzugt, dass wir diesen Text gut verstehen können, weil wir ihn tagtäglich irgendwo in unserer Gegend vor Augen haben. Ja, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn man sich mal mit Wein beschäftigt, wie Wein hergestellt wird, was für ein langwieriger und komplizierter, komplexer Prozess das ist, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut da drin steckt, ist faszinierend. Aber das Entscheidende ist, einfach zu sehen, das Wachstum von Frucht ist ein Prozess. Und ein Prozess braucht Zeit. Und genau in diesem Prozess stecken wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen braucht es immer wieder diese Entscheidung, sich auf diesen Prozess einzulassen, zu sagen, ja, hab du dein Werk in mir. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass der, der dieses gute Werk in euch angefangen hat, er wird es auch zu seinem Ziel bringen. Und du kannst dich entscheiden, das zu glauben. Du kannst dich entscheiden zu sagen, ja Gott, ich danke dir dafür, ich glaube dir, du wirst dein Werk in mir zum Ziel bringen und Frucht wird wachsen. Was ich so entspannt finde an diesem Bild von diesem Wachstumsprozess von den Weintrauben ist, keine Blüte und keine Traube strengt sich an, mehr zu wachsen. Das Wachstum kommt einfach aus der Verbundenheit mit dem Weinstock. Deshalb heißt es im Neuen Testament an mehreren Stellen, freut euch darüber, dass ihr mit Christus verbunden seid. Und immer wieder diese Verbundenheit mit ihm zu pflegen, zu wissen, okay, ich bin mit Christus verbunden, sein Leben lebt in mir. Aber eins können wir tun, um Frucht zu bringen. Die innere Ausrichtung. Ich will abschließen mit diesem Gedanken aus Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Ich liebe diese etwas ältere Übersetzung hier. Und so gern wie ich modernere Übersetzungen lese, aber keine von den moderneren Übersetzungen bringt diesen Gedanken richtig auf den Punkt. Es geht um viel mehr als Freude haben an Gott. Es geht um eine tiefe Leidenschaft. Habe deine Lust am Herrn. So, das ist das, was ich anfangs sagte. Wenn Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig, die ihr müde seid, die ihr keinen Bock mehr habt, die ihr die Nase voll habt, komm her zu mir, ich will dich erfrischen, ich will dir begegnen. Und die Begegnung mit dir, die wird dich verändern. Und dann sagt er, ich bin sanft, lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sich darauf einzulassen, dass dadurch entsteht Lust und Freude. Wenn ich es schmecke, wie gütig Gott ist, wenn ich es immer wieder neu erlebe und mich immer wieder neu darauf einlasse, mein Herz immer wieder neu nähre damit, dann habe ich meine Lust am Herrn und es ist etwas, was aus der Tiefe herauskommt. Habe deine Lust am Herrn und so wird dir geben, was dein Herz begehrt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was begehrst du im positivsten Sinne für 2019? Was begehrst du? Worauf bist du ausgerichtet? Worauf bist du fokussiert? Vielleicht hast du dir schon Zeit genommen. Ich habe mit dem einen oder anderen mich ja unterhalten und interessant gehört war zu hören, dass der ein oder andere sich Zeit nimmt tatsächlich, so in dieser Zeit, Weihnachten, Neujahr, sich Gedanken zu machen, sich Dinge aufzuschreiben, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und was möchte ich in diesem Jahr neu erleben? Wo möchte ich weiterkommen? Wo möchte ich weiter wachsen? Falls du das noch nicht getan hast, vielleicht nimmst du dir noch mal Zeit, das Jahr ist noch frisch. Dich wirklich noch mal hinsetzen, was ist mir wirklich wichtig? Wo stöße ich immer wieder an Begrenzungen, wo ich denke, hier möchte ich eine Veränderung erleben? Wo möchte ich weiter wachsen? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Sehe, die guten Vorsätze und Ziele, die Menschen sich oft vornehmen, die haben deshalb keine Kraft, weil sie nicht aus der Tiefe kommen. Weil es so rationale, vernünftige Überlegungen sind. Ich müsste das und das tun. Aber etwas, was ich von ganzem Herzen will, das ist, was der Psalmist hier beschreibt. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Es ist ein tiefes Verlangen, was aus der Tiefe des Herzens kommt. Sagt, ja, das will ich erleben. Danach verlangt es mich. Das ist meine Leidenschaft. Dafür bin ich bereit, 100% zu geben. Dafür bin ich bereit, mich 100% einzusetzen. Dafür bin ich bereit, nichts zurückzuhalten. Habe deine Lust am Herrn. Und es ist wie, als ob wir in ein besonderes Zusammenspiel, besonderes Zusammenwirken mit Gott kommen. Gott ist ein Schöpfer. Und ich glaube, dass hier ein schöpferischer Prozess beschrieben wird. Dass dadurch, dass wir unsere Lust am Herrn haben und lernen, uns zu fokussieren und uns auszurichten mit dem, was wir von Herzen anstreben, sagen, ja, von ganzem Herzen, das ist, was ich möchte, wonach ich mich ausstrecke. Ich glaube, dass Dinge in einer schöpferischen Weise gestaltet werden dadurch. Dein Umfeld gestaltet wird. Ich glaube von tiefstem Herzen, von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Und dazu möchte ich euch einladen. Einladen noch einmal den Vers zu beginnen. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes in dir und mir, in unserem Leben angefangen hat, der wird dieses Werk auch weiterführen bis an jenem großen Tag und es zum Abschluss bringen. Und ich lade dich heute Morgen ein. Bist du bereit, dich ganz und gar darauf einzulassen? Vielleicht ist heute Morgen dein Punkt, neu Freude an dieser Beziehung mit Jesus zu bekommen. Die Freude ist irgendwie verloren gegangen, verwässert. Vielleicht gab es zu viel Junkfood für die Seele. Und das ist nicht unbedingt gesund. Und manchmal muss man da ein Stück weit auch wieder gucken, was lasse ich eigentlich alles so rein in meinen Kopf und mein Herz? Was macht es mit mir? Vielleicht entscheidest du dich heute Morgen, dir neu Priorität einzuräumen. Fokussiert zu sein heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist eine Entscheidung, eine Fokussierung. Ich richte mich darauf aus. Vielleicht ist dein Thema heute Morgen loslassen. Groll, Ärger in deinem Herzen loszulassen. Bitterkeit, Ärger, Enttäuschungen. Vielleicht ist heute Morgen einfach nur dein Punkt, dich daran zu freuen. Zu freuen, dass Jesus ein gutes Werk in dir begonnen hat. Und darin dich zu freuen, ich weiß, er wird es zu seinem Ziel weiterführen. Und nicht nur für mich, sondern auch für uns als Kirche. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt einfach für diese Ermutigung. Ich danke dir für diese Ermutigung, dass wir wissen, dass du in unserem Herzen ein Werk begonnen hast. Und dass du selbst es zu deinem Ziel hinführst. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du uns hilfst, dass wir uns ganz neu darauf einlassen können. Dass wir ganz neu zur Ruhe kommen da drin. Ganz neu Kraft schöpfen daraus. Ganz neu uns ausrichten lassen auf die nächste Wegstrecke, die vor uns liegt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein gutes Werk. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade so übermächtig ist. So viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und ich bete, dass jeder hier heute Morgen neu diesen Geschmack bekommt. Diesen Geschmack von der Güte Gottes. Diesen Geschmack, diese tiefe Erfahrung. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin versöhnt mit Gott. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Erfahrung kennst du nicht, ist dir fremd, diese Beziehung mit Gott ist dir fremd, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, okay, Jesus, wenn das wirklich wahr ist, dass du mich so liebst, dann will ich dir heute Morgen mein Herz öffnen. Du kannst es ganz einfach tun, indem du sagst, Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz. Sprich es mit deinen eigenen Worten in deinem Herzen. Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Sei mein Gott. Danke für deine Liebe. Danke für Versöhnung. Ich bin jetzt geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin versöhnt. Ich bin dein Kind. Danke, Jesus. Und die Bibel sagt weiter, wenn du mit dem Herzen das glaubst und es auch bekennen kannst, aussprechen kannst, sagen, ja, ich glaube das, dann geschieht etwas. In diesem Bibeltext in Römer 10 heißt es, wirst du gerettet werden. Das heißt, es passiert was, es verändert sich was. Der Zugang zu Gott öffnet sich, die Tür öffnet sich. und du kannst zu ihm kommen, zu jeder Zeit. In diesem Sinne, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen.